Was mich am heiligen Franziskus besonders fasziniert, ist seine universale Verschwisterung. Ich meine, darin bestehe seine Originalität mehr als im Armutsideal. Die Armutsbewegung lag damals sozusagen in der Luft. Die gegen Ende des 12. Jahrhunderts in Europa entstandene Armutsbewegung entwickelte sich aus einer Protestbewegung von Laien, die sich gegen die reiche Kirche wandten. Die Waldenser und die Humiliaten waren Laienbruderschaften, ihnen war das Gelübde der apostolischen Armut einer der evangelischen Räte als Nachfolge in Christus äußerst wichtig. Zum Konflikt mit der katholischen Kirche kam es insbesondere wegen der Ausübung der Predigt, die in der Kirche nur Klerikern gestattet war. Die Humiliaten wurden deshalb gemeinsam mit anderen christlichen Laienbewegungen, unter anderem den Waldenser und Katharer, verurteilt und mit dem Kirchenbann belegt. Von ihnen unterschied sich Franziskus in zweifacher Weise: erstens durch seine unbedingte Treue zur Kirche, und zweitens eben durch seine universale Verschwisterung. In seinem Sonnengesang ruft er alle Geschöpfe, inklusive den Bruder Tod, auf, Gott zu loben. Im Friedensgebet, das ihm zugeschrieben wird, betet er: Herr, lass mich trachten, nicht dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste, nicht dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe, nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer dahingibt, der empfängt, wer sich selbst vergisst, der findet, wer verzeiht, dem wird verziehen, und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Hinter diesen Sätzen, die ja ganz im Geiste des heiligen Franziskus sind, stehen Erfahrungen. Und ich meine, die universale Verschwisterung hat ihre Wurzeln in der Begebenheit des jungen Franziskus mit einem Aussätzigen. In seinem Testament schreibt er, ich zitiere: Als ich in Sünden war, kam es mir sehr bitter vor, Aussätzige zu sehen. Und der Herr selbst hat mich unter sie geführt, und ich habe ihnen Barmherzigkeit erwiesen. Und da ich fortging von ihnen, wurde mir das, was mir bitter vorkam, in Süßigkeit der Seele und des Leibes verwandelt. Soweit das Zitat. Das ist ein eminent wichtiger Impuls, der auch uns viel zu sagen hat. Erstens zeigt es sich, dass die Liebe, die das Evangelium meint, eine Entscheidung ist. Zur Liebe kann ich mich entscheiden. Diese Entscheidung geht umso tiefer, je mehr sie sich auf etwas oder jemanden richtet, von dem man zunächst abgestoßen wird. Man erlebt in diesem Willensakt nämlich zweitens die Kraft der Verwandlung, die in der Liebe ist. Doch was hat es mit der Liebe auf sich? Nun, zum einen ist es offensichtlich, dass die Liebe jene Kraft ist, welche aufbaut. Jedes Geschöpf blüht auf, wenn ihm Sympathie und Anerkennung entgegengebracht werden. Die Liebe holt die beste Kraft aus dem anderen Geschöpf heraus. Wo Liebe auf Liebe trifft, da entsteht Leben, baut sich Leben auf, wird das Leben bunt und strahlend. Die Liebe ist in der Tat ein Strahl des Himmels. Nach Liebe sehnt sich jedes Geschöpf. Es ist schlicht ein Grundbedürfnis des Geschöpfes, insbesondere des Menschen, geliebt zu sein. Tiefer noch, meine ich, ist das Bedürfnis, selber zu lieben. Man will etwas oder jemanden haben, das oder den man von Herzen lieben kann. Man will für jemanden da sein, jemanden im Herzen tragen, jemanden eine heilige Ehrfurcht und Sorge entgegenbringen. In diesem Lieben wollen ist man unersättlich. Wer echt und tief liebt, möchte die ganze Welt umarmen. Wer echt und tief liebt, staunt über alles und jedes, was ihm entgegenkommt. Das Lieben macht die Welt strahlend. In jedem Ding entdeckt man das Leuchten, in jedem Ding ahnt man sein tieferes Geheimnis. Die Liebe lässt jedem Geschöpf die Freiheit, die ihm wesentlich zusteht. Die Liebe hat im Tiefsten etwas Absichtsloses. Sie will einfach lieben, mehr nicht. Die Liebe kann freilich gekränkt werden. Mehr als die plumpe Ablehnung wird die Liebe dort gekränkt, wo jemand sie berechnet, sich in sie einschmeichelt, sie ausnützt. Wo jemand zu lieben vorgibt, um sich bei einem anderen einen Vorteil einzuhandeln. Aber noch einmal, was hat es mit dieser Liebe auf sich? Nun, ich entdecke in mir einen fast unwiderstehlichen Drang, ein anderes Geschöpf zu lieben. Und eben dieser Drang ist in mir, ist in jedem Menschen, weil es die Liebe Gottes in seiner Seele ist. Die Seele des Geschöpfes ist der Impuls der Liebe Gottes, des Schöpfers, und entsprechend genau der Impuls, aus dem sein Leben überhaupt entsteht. Wenn ich ein Mitgeschöpf echt und tief und mit reinem Herzen liebe, dann liebt Gottes Liebe in mir dieses andere Geschöpf. Wenn ich also liebe, erfahre und erfühle ich Gottes Liebe in mir. Und weil es Gottes Liebe in mir ist, die liebt und Gott unendlich und ewig ist, darum hat die echte Liebe ihren Drang ins Unendliche und ist jetzt schon ewiges Leben. Die Liebe will nicht nur Ewigkeit, sie ist Ewigkeit. Wer liebt, hat das ewige Leben in sich, jetzt schon und in dem Maße, wie er oder sie liebt. Im hohen priesterlichen Gebet betet Jesus: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Und genau das ist das Geheimnis eines jeden Geschöpfes. Es ist von Gott gegeben. Jedes Geschöpf ist ein Geschenk Gottes an seine Geschöpfe. Entsprechend wird das Reich Gottes, um das wir im Vater unser beten, dort aufgebaut, wo man sich gegenseitig zum Geschenk wird. Wer wie der heilige Franziskus auch im entstellten, kranken, behinderten, unansehnlichen Mitmenschen Gottes Geschenk entdecken kann, der entdeckt in sich selber die Tiefe der Liebe Gottes. Das macht es dann auch, dass das Bittere süß wird und das oberflächlich Süße bitter wird. Da nun aber der Mensch ein wesentlich soziales Wesen ist, ist die Liebe nie etwas rein Privates. Die Liebe ist auch eine Bewegung der Solidarität im Guten. Es gehört zur echten Mitmenschlichkeit, miteinander solidarisch zu sein. Die Liebe will alles umfangen, will allem zugewandt sein, will allen Geschöpfen gut. Die Liebe schließt niemanden aus, lässt aber jedem die ihm gewährte Freiheit, sich selber auszuschließen. Darunter leidet die Liebe zwar, aber sie nimmt es hin. Niemals wird eine Liebe einen anderen beherrschen wollen, weil sie weiß, dass eben das ihr Tod wäre. Eine erzwungene Liebe wäre das Ende jeder Liebe. Die Liebe beherrscht nicht, aber sie gibt ihre Solidarität nicht auf. Und die Solidarität, welche die Menschen hier untereinander pflegen, die hört im Tode gerade nicht auf. Wir bleiben, ob diesseits oder jenseits der Todesgrenze, in gelebter Solidarität miteinander verbunden. Ein Beispiel einer solchen heiligen Solidarität im Guten will ich kurz erwähnen. Die junge Therese Martin von Lisieux las in einer Zeitung von einem Mörder, der hingerichtet werden sollte und der sogar den Beistand eines Priesters zurückwies. Therese betete inständig für diesen Verbrecher, dass er vor seinem Tod wenigstens ein Zeichen der Reue setzen sollte. Auf dem Schafott ergriff dieser dann tatsächlich das Kruzifix und küsste es dreimal. Das war für Therese die äußere Bestätigung ihrer Überzeugung, dass Gott die Liebe ist. Hier zeigt sich nun die Solidarität im Guten in ihrer Tiefe, nämlich im Gebet der Fürbitte füreinander. Der Jakobusbrief ermuntert uns, betet füreinander, damit ihr geheiligt werdet. Viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten. In der Nachfolge Christi ist das Beten füreinander eine Selbstverständlichkeit. Jesus sagte zu Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Lukas Evangelium, Kapitel 22. In diesen Fürbittgebeten erkennen wir den einen Schwerpunkt, nämlich die Beziehung zu Gott, die Umkehr, die Heiligung des Menschen. Sicher darf man für alles beten. Man soll das Beten nicht einschränken wollen und gleichsam vergeistigen, bis es leer wird. Christus lehrte uns auch, um das tägliche Brot zu beten, und damit ist alles gemeint, was wir und unsere Mitmenschen für das tägliche Leben brauchen. Aber die eigentliche Tiefe des Gebetes kann man mit den beiden Grundsätzen umschreiben: Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Lukas Evangelium, Kapitel 11, Vers 13. Und dein Wille geschehe. Matthäus Evangelium, Kapitel 26, 42. Denn im Beten treffen, wie in jedem Gespräch zwischen zwei Personen, zwei freie Willen aufeinander, der absolut freie Wille Gottes und der relativ freie Wille des Menschen. Das Gebet begründet nun sozusagen ein heiliges Dreiecksverhältnis. Zwei menschliche Personen in der dritten göttlichen Person. Und dieses Begründetsein in der dritten göttlichen Person bedeutet noch einmal Unsterblichkeit. Das heißt, die Solidarität im Guten wird durch das Sterben nicht abgebrochen, sondern gewandelt. So bleibt selbstverständlich diese Solidarität im Guten auch nach dem Tode des einen gegenseitig. Papst Benedikt schreibt, ich zitiere, wir können sagen, dass Menschen über die Schwelle von diesseits und jenseits hinweg einander tragen und ertragen, einander geben, füreinander leiden und voneinander empfangen können. Ende des Zitats. Nun sind wir gewohnt oder gewöhnt worden, von den Verstorbenen als von den armen Seelen zu sprechen. Das ist ein etwas unglücklicher Ausdruck. Er zeigt, dass wir gewohnt sind, bei allem von unseren eigenen Erfahrungen auszugehen und unseren jetzigen Zustand als den eigentlich realen anzusehen. Alles, was aus unserer realen irdischen Welt herausfällt, betrachten wir oder neigen wir zu betrachten als weniger real, als irgendwie nur geistig, in dem Sinne, wie wir es verstehen, nämlich so etwa wie nur symbolisch. Ich bin im Geiste bei dir, heißt, ich kann jetzt gerade nicht bei dir sein, aber geistig, rein in Gedanken, bin ich bei dir. Vom Glauben aus betrachtet ist aber das Hingehen zu Gott ein Überstieg, ein höheres, intensiveres. Die Internationale Theologenkommission schreibt dazu, ich zitiere, so wird immer die Idee der Gemeinschaft mit Christus betont, die auf Erden angefangen hat und als der einzige Gegenstand der Hoffnung im Stadium nach dem Tod verkündet wird. Bei Christus sein. Zitat Ende. Die Gemeinschaft nach dem Tod wird intensiver und deshalb ist das Stadium nach dem Tode ersehnenswert. So auch ein Zitat der Theologenkommission. Der Mensch, der stirbt, erwacht durch Christus, in Christus und mit Christus. Im Sterben wird man von einem unendlichen Freund, der schon auf einen gewartet hat, empfangen. Ich zitiere dazu das Lexikon für Theologie und Kirche. Dabei erfährt der Mensch den noch schmerzschaffenden Widerstand, der von früheren Nachlässigkeiten und selbstbezogenen Fixierungen herrührt, sich in der naturalen Disposition verfestigte und die gottmenschliche Kommunikation in der Liebe noch hindert. Fegfeuer ist das schmerzlich erfahrene, retardierende Moment einer noch nicht vollkommen geläuterten Liebenseinheit mit Gott. Soweit das Zitat. Das heißt also, dass man nach dem Tode in der Liebe nachreifen wird, was durchaus auch als ein schmerzhafter Prozess erfahren wird. Ich werde in der nächsten Sendung darauf zurückkommen. Wir dürfen uns aber das noch größere nach dem Tode in einem doppelten Überstieg vorstellen. Der erste Überstieg oder Durchbruch ist das Ankommen in Christus, was bereits ein enormer Aufbruch in ein Größeres bedeutet, den wir uns hier kaum vorstellen können. Dieser Überstieg in Christus wird noch einmal vollendet in einem Überstieg der ganzen Schöpfung in die ewige Vollendung in Gott, was wir als Parousie Christi, das heißt als Wiederkommen Christi am Ende der Zeiten oder auch als jüngstes Gericht beschreiben. Die Internationale Theologenkommission schreibt dazu, ich zitiere, dass die Gemeinschaft mit Gott im letzten eschatologischen Stadium nicht als eine rein geistige Wirklichkeit verstanden wird. Gott, der uns in seiner Auferstehung zu einer letzten Gemeinschaft einlädt, ist zugleich der Gott der Schöpfung dieser Welt. Auch dieses erste Werk wird am Ende in der Verherrlichung angenommen sein. In diesem Sinne bekräftigt das Zweite Vatikanische Konzil, die Liebe wird bleiben wie das, was sie einst getan hat, und die ganze Schöpfung, die Gott um des Menschen willen schuf, wird von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit sein. Zitat Ende. Weniger wird man also nicht erwarten dürfen. Wenn die Theologenkommission schreibt, deshalb ist das Stadium nach dem Tode ersehnenswert, dann lässt sich daraus auch folgern, wer immer Angst vor dem Tode hat, hat im Grunde genommen Angst vor einem Götzen. Wer nicht an die Existenz Gottes und das Leben nach dem Tode glaubt, kann sich ja mit Epikur sagen, der Tod geht mich eigentlich nichts an, denn wenn er ist, bin ich nicht mehr, und solange ich bin, ist er nicht. Soweit das Zitat. Wer hingegen Angst vor der Begegnung mit Gott im Tode hat, der ist dringend eingeladen, an seinem Gottesbild zu arbeiten. Der erste Johannesbrief schreibt, Angst gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Angst. Denn die Angst rechnet mit Strafe, und wer Angst hat, dessen Liebe ist nicht vollendet. Soweit das Zitat. Die Angst vor Gott ist genau genommen die Angst vor der Liebe. Die mitmenschliche Liebe kann noch einmal über die Fürbitte hinausgehen in eine Stellvertretung. Christus sagt im Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 13, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ein besonders sprechendes Beispiel hat uns Pater Maximilian Kolbe gegeben. Am 31. Juli 1941 hat er im Konzentrationslager Auschwitz sein Leben in Stellvertretung eines anderen hingegeben. Beispiele der Lebenshingabe im Guten für ein anderes Leben gibt es auch heute und gar nicht so selten. Ich lese dazu einen Bericht aus dem Internet frauenzimmer.de vom 16. Oktober 2014, ich zitiere, bereits in der 10. Schwangerschaftswoche wird die Mutterliebe von Ashley Bridge auf eine harte Belastungsprobe gestellt. Die Ärzte stellen bei der 24-Jährigen eine besonders aggressive Form von Knochenkrebs fest. Heilbar wäre die Krankheit nur, mit einer starken Chemotherapie, die allerdings würde den sicheren Tod ihres ungeborenen Kindes bedeuten. Die junge Frau fällt die schwerste Entscheidung ihres Lebens und entscheidet sich für ihr Baby. Ich könnte nie mein gesundes Kind sterben lassen, nur weil ich selbst krank bin, erklärte Ashley. Soweit das Zitat. Wenn es denn so ist, dass die gegenseitige Solidarität im Guten den Tod überdauert, dann darf man auch mit Papst Benedikt sagen, ich zitiere, wir können sagen, dass Menschen über die Schwelle von Diesseits und Jenseits hinweg einander tragen und ertragen, einander geben, füreinander leiden und voneinander empfangen können. Zitat Ende. Stellvertretende Liebe, schreibt er weiter, ist eine zentrale christliche Gegebenheit und die Fegfeuerlehre sagt aus, dass es für diese Liebe die Todesgrenze nicht gibt. Zitat Ende. Von daher kann man nun fragen, was können wir noch für unsere geliebten Verstorbenen tun? Nun, man kann das tun, was man auch schon gemeinsam in diesem irdischen Leben getan hat oder hätte tun sollen. Füreinander beten, einander gegenseitig verzeihen, wenn einem ein Schmerz zugefügt wurde, und stellvertretend für den Geliebten handeln. Oder einseitig auf den Verstorbenen bezogen, wir beten für ihn oder sie, geben sie ins offizielle Gebet der Kirche, geben sie hinein in die Hingabe Christi im Messopfer, verzeihen ihnen, wenn wir ihnen etwas zu verzeihen haben, können auch stellvertretend für sie etwas wiedergutmachen, wenn irgendein Schaden entstanden ist, den wir beheben können. Damit sind wir nun bei der heiligen Verehrung. Was tun die Verstorbenen für uns? Begleiten sie uns? Helfen sie uns? Sehen sie uns? Und wo sind sie, unsere Verstorbenen? Sicher ist, wenn, wie Papst Benedikt schreibt, die Menschen über die Schwelle von Diesseits und Jenseits hinweg einander tragen und auch die Internationale Theologenkommission festhält, das Zweite Vatikanische Konzil empfiehlt, die Seelen der Seligen anzurufen, erinnert zugleich aber auch an die wichtigsten Dokumente, die vom Lehramt der Kirche ausgingen und gegen jegliche Form der Geistesbeschwörung gerichtet sind, dann muss es die Verbindung von Diesseits und Jenseits geben. Die Frage ist dann, wie man sich diese Verbindung vorzustellen habe. Ich meine, wenn Gott ewig und unendlich ist, dann kann es nichts geben, das ihm eine Grenze wäre. Gott ist der Himmel, Gott ist das Jenseits. Das kommt auch in dem geflügelten Wort, du kannst nicht tiefer fallen als in die Hände Gottes hinein, zum Ausdruck. Wenn Gott also unendlich ist und das Jenseits ist, dann kann das Diesseits nicht von ihm getrennt sein, sonst würde das Diesseits ihn ja begrenzen. Wir können nichts anderes sagen, als was uns der Apostel Paulus auch sagte, denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 28. Ist nun aber Gott das Jenseits oder auch der Himmel und wir sind in ihm, dann sind wir hier und jetzt schon im Jenseits und im Himmel. Das tönt seltsam. Ich meine dieses, das Diesseits ist im Jenseits eingebettet. Wir haben nicht zwei Stockwerke, unten das Diesseits, oben das Jenseits oder zwei Räume, auf der einen Seite das Jenseits, auf der anderen Seite das Diesseits, sondern das Diesseits ist im Jenseits drinnen, das Endliche wird vom Unendlichen getragen, das Zeitliche vom Ewigen, das Vorläufige vom Endgültigen, das Relative vom Absoluten, das Geschaffene vom Schöpfer. Aber warum merken wir das nicht? Das liegt offenbar daran, dass wir das eben noch nicht sehen können. Noch sind wir in einem unfertigen, sündhaften Zustand, in einer sündigen Welt. Jesus sagt in Matthäus Evangelium Kapitel 5, 8, selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Er spricht von einer Zukunft. Denn das reine Herz ist offensichtlich nicht von dieser Welt. Es muss gereinigt werden. Wir können die Reinigung schon in diesem Leben anstreben und in dem Maße, wie uns das gelingt, haben wir etwas vom Himmel im Herzen. Unsere Verstorbenen, so können wir immerhin jetzt sagen, sind in diesem größeren Bereich, den wir Jenseits nennen und in dem wir jetzt schon, allerdings eingehüllt ins Diesseits leben, uns bewegen und sind, wie der heilige Paulus sagte. Einen kleinen Einblick geben uns die Evangelien jetzt schon, dort wo sie von der Begegnung der Jüngerinnen und Jünger mit dem Auferstandenen berichten. Einen Vorblick gibt bereits die Verklärung Jesu auf dem Berge. Noch während Jesus redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie und aus der Wolke rief eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn. Matthäus 17, Vers 5. Mir sagt das, die Trennlinie zwischen Diesseits und Jenseits ist nicht mehr als eine Wolke. Nicht durchsichtig, aber porös und durchlässig. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Johannes Evangelium, Kapitel 20, Vers 17. Ist Jesus durch die verschlossene Türe gekommen oder war er da und öffnete ihnen die Augen, dass sie ihn sehen? Ich tendiere zum Zweiten hin. Bei den beiden Jüngern von Emmaus ist es, meine ich, eindeutig. Im Lukas-Evangelium Kapitel 24 wird berichtet, als er, Jesus, mit ihnen, den beiden Jüngern, bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn, dann sahen sie ihn nicht mehr. Es ist, als wären ihre Augen einen kurzen Augenblick für die Welt Gottes geöffnet gewesen, um dann gleich wieder zuzufallen. Ein Aufleuchten einer Sekunde vielleicht und in dieser einen Sekunde eine ganze Welt von Erkenntnis. Mir kommt das Leben der Menschen hier auf unserer Welt so vor wie die Situation neugeborener Kätzchen oder Hundewelpen. Sie sind in der großen, weiten Welt, sehen und hören aber nichts davon, bis sie ihre Augen und Ohren eines Tages öffnen und sie den Sprung ins Erwachen tun. Das mag sehr minimal gedacht sein, doch bedenkt man, dass zum Beispiel der heilige Paulus im Philipperbrief schreiben konnte, ich sehe alles als Verlust an, weil die Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, alles übertrifft. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu gewinnen. Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 8. Oder der heilige Thomas von Aquin nach einem offenbar ekstatischen Erlebnis am 6. Dezember 1273 erklären konnte, ich kann nicht mehr, alles, was ich geschrieben habe, erscheint mir wie Stroh. Dann ist damit nicht gesagt, die irdische Welt sei lauter Unrat oder die ganze Theologie sei nicht mehr als Heudreschen, sondern im Vergleich zum noch Größeren. Solche Aussagen wollen nie eine Abwertung der irdischen Schöpfung sein, sondern sind etwa so zu lesen, wenn es schon hier so prachtvoll sein kann, wie viel mehr dann in der Zukunft Gottes. Wir können jetzt einen Schritt weiter gehen und noch konkreter werden. Der Hebräerbrief lehrt uns Folgendes. Ihr seid zum Berg Zion hingetreten, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu Tausenden von Engeln, zu einer festlichen Versammlung und zur Gemeinschaft der Erstgeborenen, die im Himmel verzeichnet sind, zu Gott, dem Richter aller, zu den Geistern der schon vollendeten Gerechten, zum Mittler eines neuen Bundes, Jesus, und zum Blut der Besprengung, das mächtiger ruft als das Blut Abels. Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 23. Solches ist in jeder Eucharistiefeier gegeben. Das heißt, in der Liturgie, aber auch im stillen Gebet in einer Kirche sind wir nicht allein, sondern eingebettet in die größere Welt Gottes, auch wenn unsere Augen und Ohren für diese Realität noch geschlossen sind. sie ist unabhängig von uns da. So kann denn auch der Prophet Jesaja vom Ankommen bei Gott schreiben, er zerreißt auf diesem Berg die Hülle, die alle Nationen verhüllt. Jesaja Kapitel 25, Vers 7. Der Hebräerbrief sagt uns noch etwas anderes. Nachdem er im 11. Kapitel einen Überblick über das Alte Testament gibt, folgert er im 12. Kapitel, da uns eine solche Wolke von Zeugen umgibt, wollen auch wir alle Last und die Fesseln der Sünde abwerfen. Hebräer 12, 1. Der Hebräerbrief spricht also von einer Wolke von Zeugen und diese Wolke ist in der Zwischenzeit angewachsen. Wir haben eine ganze 2000 Jahre alte Geschichte von Heiligen. Das Leben dieser Heiligen kann und soll uns ermutigen, es ihnen gleich zu tun und unser Leben in Treue zu Gott zu gestalten. Darüber hinaus sind diese Heiligen bleibend mit uns verbunden und tragen uns fürbittend vor Gott. Ferner ist zu bedenken, dass es viel mehr Heilige gibt als die amtlich heilig gesprochenen. Der Unterschied ist der, dass man die kanonisierten Heiligen öffentlich anrufen und verehren kann. Sie sind, wie man so sagt, zu den Ehren des Altars erhoben worden. Doch hindert uns niemand daran, mit unseren Geliebten über den Tod hinaus verbunden zu sein. Sie können zu jenen Heiligen gehören, die nicht öffentlich verehrt werden, doch für den je Einzelnen gleichsam der Private oder die Private Heilige ist. Wir sind allerdings gehalten, dies mit Vorsicht und Diskretion zu handhaben und auf keinen Fall dürfen wir das jenseitige Leben gleichsam in unsere Verfügung zu bringen versuchen, indem wir Totenbeschwörung, Spiritismus oder was immer für Unfug betreiben. Wie das Verhältnis der Verstorbenen zu uns und unser Verhältnis zu ihnen ist, mag für uns geheimnisvoll bleiben. Sicher ist, dass die gegenseitige Solidarität im Tode nicht aufgehoben, sondern vertieft wird. Sicher ist, dass die Verstorbenen eine viel größere Optik, eine größere Erkenntnis der Wahrheit haben als wir. Wir dürfen uns im Verhältnis zu den Verstorbenen ganz auf die Lehre der Kirche verlassen. Was darüber hinausgeht, ist nicht von Gutem. Drei Perikopen aus der Bibel, die in diesem Zusammenhang stehen. Aus dem zweiten Buch der Makkabäer, Kapitel 12, Verse 39, folgende. Am nächsten Tag, am Tag nach einer Schlacht, kamen die Leute des Judas, um die Leichen der Gefallenen zu überführen. Es war inzwischen höchste Zeit geworden, und sie inmitten ihrer Angehörigen in den Familiengräbern zu bestatten. Da entdeckten sie, dass alle Toten unter ihren Kleidern Amulette der Götter von Jania trugen, obwohl das den Juden vom Gesetz her verboten ist. Anschließend hielten sie einen Bittgottesdienst ab und beteten, dass die begangene Sünde wieder völlig ausgelöscht werde. Der edle Judas aber ermahnte die Leute, sich von Sünden reinzuhalten. Er veranstaltete eine Sammlung, an der sich alle beteiligten, und schickte etwa 2000 Silberdrachmen nach Jerusalem, damit man dort ein Sündopfer darbringe. Damit handelte er sehr schön und edel, denn er dachte an die Auferstehung. Hätte er nicht erwartet, dass die Gefallenen auferstehen werden, wäre es nämlich überflüssig und sinnlos gewesen, für die Toten zu beten. Aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Verse 12 bis 16. Ob aber jemand auf dem Grund mit Gold, Silber, kostbaren Steinen, mit Holz, Heu oder Stroh weiterbaut, das Werk eines jeden wird offenbar werden. Jener Tag wird es sichtbar machen, weil es im Feuer offenbart wird. Das Feuer wird prüfen, was das Werk eines jeden taugt. Hält das stand, was er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn. Brennt es nieder, dann muss er den Verlust tragen. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, Vers 25 und folgenden. Schließe ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, solange du mit ihm noch auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird dich dein Gegner vor den Richter bringen, und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener übergeben, und du wirst ins Gefängnis geworfen. Amen, ich sage dir, du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast.